Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Boer und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
Unsere Gäste heute: Schwimmlegende Dr. Michael Groß. Als Albatros holte er bei Olympia dreimal Gold für Deutschland, gewann unzählige weitere Medaillen. Heute ist er selbstständig und berät Unternehmen, die sich in einem tiefgreifenden Wandel befinden. Guten Morgen, Michael Groß.
Ja, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Ich wusste gar nicht, dass wir jetzt 88. Sendung haben. 8 ist meine Glückszahl.
Passt. Perfekt. Dann passt es ja. Dann kriegen wir gleich hoffentlich noch einen weiteren Gast dazu. Zumindest sehen wir, dass sie zugeschaltet ist. Als weiteren Gast begrüße ich Christiane Zusalm. Sie managte den Musiksender MTV, baute ihre eigenen Sender 9 Live auf, saß beim Medienkonzern Burda, wo Focus etc. erscheint, im Vorstand. Und heute führt sie einen Verlag und sammelt Kunst und wahrscheinlich ist sie noch dabei, Gemälde zu begutachten. Bin gespannt, ob sie gleich dazukommt.
Nein, ich bin da. Können Sie mich hören?
Ja, aber wir sehen Sie nicht.
Genau, ich kann mich auch nicht sehen. Ich habe eben war ich noch da in der kurzen Vorbegegnung live und in Farbe. Ja. Und jetzt sehe ich selber nur meinen Hintergrund. Also es tut mir leid, ich versuche das zu ändern. Ja. Aber ich bin da.
Perfekt, das ist gut. Also bevor wir dann gleich mit Ihnen und Sie auch in Farbe sehen, zu Jochen, lieber Jochen, wo stehen die aktuellen RKI-Zahlen und was beschäftigt dich heute besonders?
Ja, also wir haben ja Tag 134 des deutschen Lockdowns. RKI vermeldet 6.604 Neuinfektionen. Das sind 1.593 mehr als vor einer Woche, zeigt also, die Inzidenz nimmt weiter zu. Die Inzidenz wird aktuell angegeben mit 82,9. Wie sieht es bei uns an der Essener Uniklinik aus? Wir behandeln aktuell 60 Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind. 25 sind davon bei uns intensivmedizinisch versorgt. Ja, und was mich beschäftigt, das ist quasi ein Ereignis vom vergangenen Wochenende, als ich einen 87-Jährigen traf, im Übrigen immer noch ungeimpft, der mir erzählte, was er alles für Probleme hat und dass dann eben morgens immer der Pflegedienst zu ihm komme. Und da kamen wir so ins Gespräch und da hörte ich raus, dass der Pflegedienst aber deutlich selten auch Masken zum Beispiel selbst trage. Und dann habe ich nochmal nachgefragt, ob das wirklich so ist. Und dann sagt er, ja, ja, aber das ist kein Problem. Er selbst gehe ja gar nicht aus dem Haus und die können sich bei ihm ja auch nicht anstecken. Und ich sage mal, da ist eben dieser Gedanke, dass gerade diese Generation doch oft an die anderen denkt und gar nicht so realisiert, wie er selbst gefährdet ist. Und ich denke einfach, wir müssen sehr, sehr aufpassen, dass das nicht weitergeht, nicht ausreichend Schutzmaßnahmen zu tragen. Wir hatten das ganze Dilemma mit den Alten- und Pflegeheimen. Von den Verstorbenen wissen wir, es ist jeder Zweite, jeder Dritte in diese Risikoregion beheimatet gewesen. Das ist heute nicht mehr so gefährlich, weil eben dort die allermeisten geimpft sind. Aber im häuslichen Umfeld, die Pflege, da ist eben noch sehr viel Gefahrenpotenzial bei. Und da müssen wir alle aufpassen. Und das gilt ja zum Beispiel auch für die Chirurgen, die trotzdem immer Mundschutz und Handschuhe anziehen, auch wenn es gar nicht immer, notwendig wäre. Aber man tut es eben. Ich freue mich gleich auf unsere beiden Gäste riesig. Vorher noch kurzer Bogen zu dir, lieber Jens. Was geht dir aktuell durch den Kopf?
Ja, sicherlich der gestrige Tag. Gestern hat die CDU bei den Landtagswahlen ein Debakel erlebt. Es war auch eine Abrechnung für das Corona-Missmanagement und die Provisionenpolitik. Die CDU muss jetzt endlich beweisen, dass sie Corona-Management kann, fordert beispielsweise Carsten Linnemann, Vizefraktionschef der Union im Bundestag. Keine Frage, es fehlt Unternehmertum in der Politik. Wo sind die Krisenmanager vom Schlage Helmut Schmidt? Wo sind die Macher? Ich habe diese Frage auch bei LinkedIn gepostet und die Reaktion war überwältigend. Den Beitrag haben inzwischen über 82.000 User in einer Woche gelesen. Viele haben ihn kommentiert. Es gab eine rege Debatte und davon mal einige Beispiele. Also so hat Hanno Wölf geschrieben, aktuell haben wir ein Staatsversagen. Würde ich mein Unternehmen so führen, wir wären längst pleite. Tobias G. meint, man kann in der Politik nicht einfach entscheiden. Man muss die Meinung des Ortsvorsitzenden von Hintertupfingen ebenso hören wie einen Experten mit 40 Jahre Facherfahrung. Susanne Möhring sagt, Man wird auf Zeit gewählt. Wenn ein Handwerker in den Bundestag gewählt würde, müsste er für 4 Jahre seinen Betrieb schließen. Und danach, wie geht's dann weiter? Und schließlich noch Tommy Artus. Keiner dieser Regierenden wird für seinen Handel zur Rechenschaft gezogen. Verhalten Sie sich als Unternehmer, Arbeitnehmer oder Privatperson, weit kommen Sie nicht. Und noch vielleicht noch, als ja Schrödel fragt, krankt es nicht insgesamt daran, dass Menschen zu wenig über ihre Fähigkeiten und zu viel über ihre Qualifikationen auf dem Papier oder Gefälligkeiten in Schlüsselrollen gelangen? Und ja, es wird diskutiert und man sieht eben auch, es wird abgestimmt und die Abstimmung war gestern eben in verschiedenen Bundesländern. Und wir haben ja heute 2 auch erfolgreiche Unternehmer als Gäste dabei, eben Olympia-Goldschwimmer Michael Groß, der heute Unternehmen berät, und Ex-TV-Unternehmerin Christiane Zusalm, die heute einen Verlag leitet. Meine Frage an Sie beide, hat es eigentlich nie gereizt, in die Politik zu gehen? Vielleicht mal Ladies first?
Nein, das absolut nicht. Und ich kann Ihnen auch genau sagen, warum. Weil ich nicht glaube, dass die deutsche Mentalität, die in der Politik vorherrscht, ja, und das Wertegefüge von uns Deutschen, wo ich mal den allerhöchsten Wert, den aus meiner Sicht wir Deutschen haben, ist die soziale Gleichheit. Nicht Chancengleichheit, sondern Gleichheit. Das ging ja eben auch aus einem der Kommentare hervor, wo Sie gesagt haben, jeder hat mitzureden. Ja? Und es ist ja genauso jetzt auch, habe ich gestern gelesen in der Zeitung, dass wenn nicht alle geimpft sind, bevor nicht alle geimpft sind, wollen wir nicht, dass die, die bereits geimpft sind, schon irgendwelche Vorteile haben. Ja? Also in einem Altersheim, was voll durchgeimpft ist, mit inklusive Personal, wirklich jeder durchgeimpft ist, darf nicht die Cafeteria geöffnet werden, weil wir wollen doch warten, bis alle geimpft sind. Ja? Diese Wertestruktur, ja, steht fundamental entgegen meiner Mentalität, mein Temperament, anzupacken, zu machen, zu entscheiden, auch meinetwegen mit Fehlern zu entscheiden, ja, dann mit den Konsequenzen davon zu handeln, umzugehen, ja. Also meine unternehmerische Mentalität, die Risikonahme übrigens auch voraussetzt, Unternehmertum ohne Risikonahme und Risikofreude und Entscheidungsfreude ist nicht zum Erfolg geeignet, ja. Also diese Mentalität steht der Mentalität der deutschen Politik fundamental entgegen. Und deswegen könnte ich da nur scheitern und wäre sehr, sehr frustriert und kann, glaube ich, auch keinen Beitrag leisten, weil ich zu gerne entscheide, ich übernehme zu gerne Verantwortung und ich mache zu gerne voran.
Mhm. Michael Groß, wie sieht's bei Ihnen aus? War da mal die Versuchung da?
Ich bin ja Vizepräsident der IHK hier in Frankfurt, insofern wirtschaftspolitisch aktiv, ehrenamtlich. Und wir hier in Hessen hatten ja gestern auch Kommunalwahlen, weil es ja ein bisschen untergeht bei den beiden Landtagswahlen. Und auf kommunaler Ebene sind ja auch viele Unternehmer und weil es halt ehrenamtlich ist, auf kommunaler Ebene ja auch aktiv in den Kreistagen, hier in den Stadtparlamenten etc. Das gilt ja für ganz Deutschland, um halt an der Basis etwas zu bewirken. Und letztlich, ich kann Christiane zusammen insofern nur zustimmen, als dass Unternehmer sich ja auf ein Ziel konzentrieren und das auch sehr konzentriert dann verfolgen. Und wir haben halt die Situation gerade in Deutschland, dass vieles overengineert ist, um mal die Unternehmersprache hier zu nutzen. Das ist wirklich einfach überreguliert und letztlich, worum geht es jetzt gerade in dieser Pandemie? Wir haben Impfstoffe, wir können testen und eigentlich die Politik müsste nur eins tun, nämlich dafür sorgen, dass wir möglichst viele Leute testen, dass wir möglichst viele Leute schnell impfen, auch wenn nicht alles dann nach einem Regelwerk XY funktioniert und dass man sagt, da braucht man auch ein bisschen Improvisationsgeschick. Und ich glaube gerade, Stichwort Universitätsmedizin, in Essen oder ich kann es von Frankfurt beurteilen, da sind viele Profis unterwegs und wenn die totreguliert werden, das sehe ich als größte Problem, dann geht natürlich auch sehr, sehr viel Energie flöten, Stichwort Hausärzte impfen etc. Und deswegen, das ist im Prinzip das Thema, dass wir Unternehmer sagen, das ist unsere Zielsetzung, das sind die wichtigsten Erfolgsfaktoren und danach richtet sich alles auch aus und es wird nicht alles von vornherein totreguliert. Da gibt es eine schöne Formel zu, die ich auch in meinen Transformationsprozessen häufiger einsetze, nämlich wer zu viel plant, den überrascht jeder Zufall. Und Pandemie ist ja extrem viel Zufälle. Wir wissen nicht, wie sich das Virus weiter verbreitet, wie es mutiert etc. Und deswegen lass uns fokussieren auf die wesentlichen Stellhebel, die wir im Griff haben. Das ist auch so ein wichtiger Punkt, den man haben sollte, nennt man in unserer Fachsprache Effectuation. Wo kann ich die wesentlichen Effekte erzielen? Und überall, wo ich keinen Effekt erzielen kann, das mache ich gar keine Gedanken drüber, das lasse ich einfach weg.
Ja. Jochen, wie war es bei dir? War die Versuchung, mal da in die Politik zu gehen?
Nein, weit entfernt. Also ich bin ganz zufrieden mit all den Aufgaben, die ich hier habe.
Frau Zusein, Sie leiten einen Verlag oder sind Verlegerin. Wie hat das hat die Pandemie Ihr Geschäft beeinflusst?
Da muss man sagen, dass die Menschen schon tatsächlich durch den Lockdown mehr lesen, zum Buch greifen. Also wir erleben, die ganze Buchbranche erlebt eigentlich eine positive Renaissance des Lesens. Was vorher eigentlich nicht so war, ne? Aus allen bekannten Gründen, die Leute nutzen mehr Social Media, nehmen sich nicht mehr so viel Zeit, sich auf ein Buch einzulassen. Also positiv.
Was ist Ihr erfolgreichstes Buch, was Sie zurzeit verlegen?
Das erfolgreichste Buch heißt In die Genialität, von dem Biologen Andreas Weber geschrieben. Und der beschreibt in seinem Essay, wie wir von den indigenen Völkern lernen können, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren, um Michael Groß aufzugreifen. Und es ist ein tolles Buch, weil es besteht eine große Sehnsucht nach existenziellen Themen. Und das finde ich toll.
Herr Groß, bei Ihren, Sie beraten ja Unternehmer und Sie sind ja zurzeit, sagen wir mal, doppelt getroffen. Auf der einen Seite eben durch die Pandemie und auf der anderen Seite müssen Sie die Transformation vorantreiben. Wie erleben Sie die Unternehmer gerade, dass Sie mit diesen zwei Herausforderungen fertig werden müssen?
Es ist ein sehr unterschiedliches Bild. Es gibt ja sowohl von uns als Person als auch Unternehmen, die sind gerade zu 200% gefordert. Und es gibt Unternehmen, die sind zum 0% ausgebremst, auch seit mittlerweile Monaten oder mittlerweile schon seit einem Jahr. Also beispielsweise Clubbesitzer etc. habe ich jüngst einen Post gelesen. Ja, seit einem Jahr haben wir Berufsverbot. So, und deswegen ist auch unsere Arbeit sehr vielfältig und sehr unterschiedlich. Es gibt zwei Themen, die ganz klar im Fokus sind, die wir auch schon vorher gemacht haben, die aber plötzlich Unternehmen entdecken. Das ist einmal das Thema Führung auf Distanz. Ja, also das war schon immer ein Thema in bestimmten Branchen, IT-Branche beispielsweise. Und jetzt gilt es für alle. Und auch heute beispielsweise mache ich da einen sogenannten Workout. Also ich mache das wie im Sport, kurze, kleine Trainingseinheiten, weil gerade im virtuellen Raum kann man nicht jetzt ewig lang zusammensitzen, sondern wirklich 90 Minuten fokussiert. Das ist ein wichtiges Thema bei uns, also die sogenannte Remote Leadership. Da gibt es nämlich auch die Möglichkeit, Nähe in der Distanz zu schaffen. Und das zweite Thema ist, es gibt die alte Welt vor Corona in vielen Unternehmen. Jetzt gibt es die akute Welt, nämlich Krisenmanagement. Wie sieht eigentlich die neue Normalität aus? Weil wir alle hoffen ja, dass möglichst schnell wir aus diesem aktuellen Schlamassel rauskommen. Auch viele Unternehmen hoffen das. Nur es soll ja nicht so sein, dass man wieder in die alten Muster der Vergangenheit zurückfällt. Nur die kommen relativ schnell hoch. Ich habe das gerade bei einem Kunden, wo sich alle drauf freuen, wie Bolle, endlich mal sich wieder zu sehen und zu treffen. Und schwupps, rutscht man vielleicht wieder in alte Muster rein, obwohl man es gar nicht wollte. Und deswegen, da ist beispielsweise auch ein Feld, wo wir als Unternehmen begleiten, führt jetzt zu sehr ins Detail, wie wir das machen, zu sagen, wie kannst du die neue Normalität gestalten? Wegschmeißen von bestimmten Routinen zählt dazu beispielsweise, aber auch Dinge, die wir im Akutmodus gelernt haben, jetzt wirklich auch in den Routinebetrieb zu übernehmen.
Wie geht es Ihrem Unternehmen? Als Berater haben Sie Möglichkeiten? Ich meine, Beratung muss ja jetzt dann auch über Fernberatung muss das ja laufen. Sie können die Leute nicht treffen. Sie können sozusagen nicht normale Meetings abhalten.
Also vieles geht logischerweise auch online. Haben wir auch schon früher so gemacht. Also wir sind jetzt nicht diejenigen, die jetzt komplett von 0 auf 100 da starten mussten, weil ja Berater gewohnt sind, virtuell in unterschiedlichsten Konstellationen zu arbeiten und nicht nur immer mit den Kunden Händchen halten, zusammenzurocken. Das ist ja wirklich so die Welt aus dem 20. Jahrhundert. Und jetzt ist aber wirklich so, dass sich viele auch wirklich einfach sagen, es gibt einen gewissen Erschöpfungsgrad. Das merken wir schon, dass beispielsweise versucht wird, solche Sessions wie jetzt, wie wir hier machen, auf ein Minimum zu reduzieren, weil man kann einfach nicht 8 Stunden am Tag in irgendwelchen Zoom-Sessions etc. hängen. Und das ist halt jetzt beispielsweise auch eine Aufgabe. Wie schaffen wir es jetzt die letzten Wochen, hoffentlich nicht jetzt Monate, die letzten Wochen bis so ins dritte Quartal zu gestalten? Wie schaffen wir da nochmal quasi den Mut hochzuhalten und die Energie hochzuhalten? Kann ich natürlich aus meiner Sportzeit so Durststrecken, wie man die überwinden kann, ein paar Tipps geben. Das ist beispielsweise auch so ein Thema, was gerade eine Sonderkonjunktur erfährt, weil man ja als Sportler weiß, Durchperioden zu überstehen. Und das versuche ich dann auch zu vermitteln.
Frau Zusammen, Sie haben nach einer sehr erfolgreichen Karriere als Medienunternehmerin, als Vorstand eine Ausbildung zur Sterbebegleiterin gemacht. Was hat Sie dazu geführt? Was hat Sie da veranlasst, diesen Weg zu gehen?
Ja, das ist schön, dass Sie danach fragen, Herr de Boer, weil ich ohnehin finde, dass diese Pandemie die Stunde der Sinnfindung ist, ja, die Stunde, sich wirklich mit existenziellen Themen auseinanderzusetzen. Und der Tod ist ein solch existenzielles Thema, der mich aus persönlichen Gründen immer schon begleitet hat. Ich habe, als ich ein kleines Kind war, habe ich mitbekommen, wie mein kleiner Bruder bei uns zu Hause tödlich verunglückt ist. Bin selber mal unter eine Lawine gekommen, von der es ein großes Glück war, dass sie mich wieder ausgespuckt hat. So eine Art Nahtoderfahrung. Daher habe ich angefangen, mich mit dem Tod und dem Sterben auseinanderzusetzen. Und wissen Sie, ich finde ja, es hat mal jemand gesagt, der Tod ist der beste Therapeut des Lebens. Und ich wünsche mir, dass wir die Pandemie, ich kann das auch schon alles nicht mehr hören, was wir Veränderungen und so weiter, jawohl, ja, das ist so. Aber nur, wenn das eigene Leben auf dem Spiel steht, sind wir Menschen wirklich bereit zu Veränderung. Nur dann, ja, also der Mensch, Herr Werner, von dem Sie am Anfang erzählt haben, der keine Maske trägt im häuslichen Bereich, ja, dessen Leben muss erst auf dem Spiel stehen, davon bin ich echt überzeugt, bevor er sich wirklich verändert, ja. Und deswegen spreche ich im Moment auch mit einigen Corona-Patienten in Krankenhäusern, in der Hoffnung, dass sie mir noch ein bisschen was erzählen, sofern sie es noch können, wie sie ihr Leben fanden, ja, wie sie ihr eigenes, also auf ihr eigenes Leben zurückblicken. Das ist ja der Inhalt der Sterbebegleitung, dass wir Sterbebegleitern, sterbenden Menschen nochmal den Raum geben, zu sich selber zu kommen und Frieden mit sich selber zu machen und alles Ungelöste nochmal in sich hervorzubringen. Und ich finde, wir sollten diese Zeit wirklich nutzen, hinzuschauen auf den Tod, darauf, dass unser Leben von heute auf morgen vorbei sein kann. Deswegen habe ich übrigens auch gerade einen Podcast gestartet, der heißt Before It's Too Late, ja, weil ich mich auch verstehe als jemand, die immer wieder darauf aufmerksam machen könnte, dass er möchte, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass wir leben.
Jochen, wie weit findet Sterbebegleitung in der Uniklinik statt? Wie groß ist das Thema bei euch?
Das ist natürlich ein sehr großes Thema. Wir haben ja hier in der Zwischenzeit bei uns alleine im Klinikum 300 Patienten im Zusammenhang mit dieser Erkrankung verloren. Da haben sich teilweise fürchterliche Schicksale abgespielt, gerade auch mit anderen Kulturen. Es kamen ja teilweise 15, 20 Angehörige, die wollten auf Biegen und Brechen rein zu dem Versterbenden. Und das wiederum war nicht möglich. Da muss man sagen, gut, einer kann kommen oder zwei kann kommen. Aber das sind so viele Einzelschicksale. Das ist teilweise sehr, sehr schlimm. Und Frau Zusammen, wir beide sind engagiert auch zum Beispiel für die Plattform Yes We Cancer. In dem Zusammenhang, ich weise immer wieder darauf hin, es gibt hier noch eine andere Realität. Das sind die ganzen Anderserkrankten, die irgendwie manchmal nicht mehr stattzufinden scheinen im Krankenhaus. Aber da gibt's genauso unverändert das Leid. Das ist nicht anders, auch nicht besser geworden. Nur sie sind alleine. Also das ist deswegen auch ein Riesenthema. Ich würde ganz gerne Herrn Groß eine Frage stellen. Herr Groß, Sie haben gerade gesagt, Sie können vielleicht etwas dazu beitragen, eine Durststrecke zu überwinden aus Ihrer Sportlererfahrung. Diejenigen, die zur Olympiade dieses Jahr wollen, die haben ja im Grunde jetzt schon ein Jahr wieder weitere Durststrecke. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie an diese Olympiade denken? Denken Sie, die wird stattfinden? Denken Sie, da muss jetzt aber ganz zügig geimpft werden? Oder wie sehen Sie das als jemand, der voll in diesem Leistungssport drin war?
Zunächst mal, für einen Athleten ist eine Verschiebung um ein Jahr durchaus machbar. Man kann natürlich immer was dazwischen kommen, gesundheitlich, das ist klar. Aber zunächst mal rein trainingstechnisch ist es machbar. Und zum Glück haben sich die Handballer jetzt ja auch gestern qualifiziert. So das eine. Das zweite, ich bin schon überzeugt dadurch, dass es jetzt einen Impfstoff gibt, dass die Olympischen Spiele dieses Jahr in Tokio stattfinden werden. Das IOC hatte ja auch letzte Woche seine Session und hat natürlich diesen politischen Gratwanderung gemacht. Zu sagen, einerseits haben natürlich die Risikogruppen Vorrang und andererseits wollen wir natürlich sichere Spiele in Tokio haben, die durch eine Impfung aller Beteiligten natürlich am ehesten zu gewährleisten ist. Und insofern denke ich, wird das im kleinen Rahmen vor Ort, also sprich mit leeren Zuschauerrängen, denke ich mal, höchstwahrscheinlich stattfinden als TV-Event. Ja. Und das sollte hoffentlich dann auch eine Ausnahme bleiben. Olympische Spiele in dieser Art.
Also hoffen wir, dass es bald wieder bergauf geht. 19 Minuten sind leider vorbei. Vielen Dank, Christiane Zusalm, und vielen Dank, Michael Groß. Unser Talkgast morgen am Dienstag ist Markus Jerger, Bundesgeschäftsführer des Bundesverbandes der mittelständischen Wirtschaft. Bleiben Sie gesund, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss.
Tschüss.
Das war 19 die DUB-Chefvisite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.